Lukas 15, Vers 25 bis 32. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld. Und als er nahe zum Haus kam, hörte er singen und tanzen und rief zu sich einen der Knechte und fragte ihn, was das wäre. Der aber sagte ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten, und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Aber nun, da dieser dein Sohn gekommen ist, ja, dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Der Vater aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir, und alles, was mein ist, ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Soweit die zweite Hälfte vom Gleichnis vom verlorenen Sohn. Eine Christin fragt ihren Pastor um Hilfe. Sie ist öfters antriebslos, manchmal fehlt ihr die Freude am Leben. Sie bittet Gott oft um Freude, aber diese will sich nicht so dauerhaft einstellen. Sie zweifelt, ob sie als Christ alles richtig macht. Sie glaubt doch an Jesus, sie ist sich keiner Sünde bewusst. Sie hat alle Sünde bereinigt und in dieser Verzweiflung kommt sie zu ihrem Pastor. Gemeinsam machen sie sich auf die Reise durch ihr Leben. Sie kommen auch auf ihre Scheidung zu sprechen. Sie liegt schon 12 Jahre zurück. Hast du deinem Mann vergeben? Ja klar, sagt die Frau, ich bin ja Christ, soll man vergeben. Was fühlst du denn, wenn du an deinen Ex-Mann denkst? Ach, weißt du, das ist schon so lange her, was soll ich da noch fühlen? Der Pastor muss mehrmals nachbohren, denn sie weicht der Frage immer wieder aus, was sie denn fühlt über ihren Ex-Mann. Allmählich findet sie Zugang zu ihren Gefühlen über den Ex-Mann und sie erzählt von jenem Abend. Ihr Mann sprach sie damals kurz und direkt an. Ich werde meine Sachen packen und ausziehen. Ich habe seit einem Jahr eine Freundin, es ist aus. Und nun erwacht der Schmerz und die Wut in ihr. Alles kommt raus, sie fühlt sich immer noch verraten, betrogen, gedemütigt, wie damals in diesem Abend. Ein Jahr hat er mich hintergangen, das Schwein. Hat sich so eine Junge da gekrallt. Oh, das tut doch weh. Er hat ihn damals angeschrien. Er sagte, sie sei ja selbst schuld. Sie habe ihn vernachlässigt. Sie sei mehr für die Kinder da als für ihn. Es zeigte sich, dass sie ihrem Ex-Mann nur mit dem Verstand vergeben hatte, aber nicht von Herzen. Jesus sagt in Matthäus 18, vergebt von Herzen. Und ihre Wut und ihre Schmerzen waren zugedeckt. Weggeschmerzt. Sie wirkten aber unbewusst weiter und trieben ihr Unwesen. Das führte dazu, dass sie ein Misstrauen gegen alle Männer aufbaute. Sie sehnte sich zwar noch nach einer neuen Beziehung, scheute sich aber davor. Zudem führte es dazu, dass sie ihre Bedürfnisse nach Beziehung, nach Geborgenheit, nach Zärtlichkeit unterdrückte. Weil ihr Ex-Mann noch ihr die Schuld gab, dass er jetzt eine Freundin hat nehmen müssen, fühlt sie sich noch schuldig dafür. Und all das läuft unbewusst ab und brachte sie dorthin, wo sie jetzt war, ein freudloser Christ. Und was sie erlebt und erlebte, läuft fast parallel ab zu dem, was der ältere Sohn in diesem Gleichnis vom verlorenen Sohn erlebt. Mein Thema heißt darum heute: Heilende Kraft durch Vergebung von Herzen. Schauen wir, der jüngere Sohn, er sündigt, indem er sein Erbe auszahlen lässt. Er erklärt den Vater sogenannt als tot, ja, weil man bekommt ja sein Erbe erst, wenn der Vater tot ist. Also unverschämt. Den Bruder lässt er allein mit der Arbeit, mit der Verantwortung von Hof, indem er auch sein Erbe verschleudert, lässt er den Bruder mit dem finanziellen Risiko im Stich. Und was nun für den Älteren abläuft, das ist eine Katastrophe. Die eine Sünde diesen Jüngeren führt ein grausames, zerstörendes Unwesen im Herzen des Älteren. Schauen wir das mal genauer an, was da in dem Älteren abläuft. Das erste ist das, was ich immer als Unschuldswahn bezeichne. Der Ältere sagt, ich habe noch nie ein Gebot übertreten. Er sagt damit, in allem ist der Jüngere schuld. Ich bin völlig unschuldig. Er ist der Täter, ich bin der Opfer. Er zementiert sich in die Opferrolle. Dass der Jüngere sein Erbe auszahlen lässt, ist zu 100% die Schuld des Jüngeren. Keine Frage. Aber was daraufhin im Älteren abläuft, dafür ist der Ältere verantwortlich. Und das meine ich mit Unschuldswahn. Als Opfer bin ich gut in allem, was ich tue. Schuldig ist der andere auch für alle Folgen. Manchmal kann es passieren, dass man sich immer wieder über die Sünde des anderen ärgert. Und damit wird die eigene Wunde immer größer und größer. Man rührt drin rum. Man rührt und wühlt in der eigenen Wunde. Die entzündet sich immer mehr. Und der Schmerz wird größer und größer. Und die Sünde des anderen wird dann in den eigenen Augen viel, viel größer, als sie ursprünglich war. Schau, der Ältere sagt zum Vater, dein Sohn hat dein Geld mit den Huren verschleudert. Ja, er hat das Geld verschleudert, aber steht nichts im Text, dass es mit Huren verschleudert hat. Ja, die Sünde wird größer, je mehr wir uns darüber aufregen. Und er sagt, er habe das Geld des Vaters verschleudert. Nein, der Vater hat es doch jetzt ausgezahlt. Er hat dem jüngeren Sohn sein Erbe gezahlt und hat auch dem älteren Sohn sein Erbe gezahlt. Jeder hat seinen Anteil. Und der Jüngere hat sein Erbe verschleudert, nicht das vom Vater. Er macht also die Sünde des Jüngeren größer, als sie war. Und wie konnte das passieren? Wie spielt uns die Erinnerung so einen Streich, dass die Sünde des anderen größer erscheint, wie sie wirklich war? Das passiert dadurch, dass der Ältere sich immer wieder über den Jüngeren ärgert. Der Ältere wird schuldig, indem er die Sünde des Jüngeren vergrößert und seine Wunde vergrößert. Und er sich in einem Opferrolle sieht, in einem Unschuldswahn. Er ist unschuldig, nur der andere ist also schuldig. Zweite, was in dem Älteren passiert, ich nenne ich mal Wiederholungszwang. Was der Jüngere dem Älteren angetan hat, genauso verhält sich der Ältere auch gegenüber anderen, gegenüber Dritten. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, aber so ist es. Der Jüngere lässt den Älteren allein, er zieht sich zurück, er lässt ihn sitzen. Und was macht der Ältere? Er zieht sich auch zurück vom Vater und vom Jüngeren. Na, als der Jüngere zu Hause ist, will der Ältere nicht mehr heimkommen. Der bleibt auf dem Feld. Innerlich hat er sich schon längst vom Vater distanziert. Also er macht genau dieselbe Sünden, die der Jüngere gemacht hat. Das nenne ich Wiederholungszwang. In der Bibel gibt es das öfters. Abraham hat seinen Sohn Isaak seinem Sohn Ismael vorgezogen. Das sollte man nicht ein Kind dem anderen vorziehen. Denselben Fehler macht Isaak. Er hat Esau lieber als Jakob. Jakob hat Josef lieber als die anderen Söhne. Und dann gibt es immer Streit. Genau das Unrecht, was der Vater getan hat, machen die Söhne genau gleich. Man könnte sie in den Haaren raufen, sagen, das gibt's doch nicht. Aber so ist es. So wie meine Mutter werde ich nie, sagt die Tochter. Und dann entdeckt sie später, dass sie in ihrer Erziehung ihrer Kinder genau das Gleiche gemacht hat. Weil es läuft unbewusst ab. Verletzt uns jemand, ohne dass es uns aufgearbeitet wird, ohne dass wir dieser Person von Herzen vergeben, treibt diese Verletzung sein Unwohlwesen. Die Verletzung kann dabei Jahrzehnte zurückliegen. Vielleicht ist die Erinnerung schon verblasst oder schon gar nicht mehr da. Aber sie hat uns geprägt. Diese Sache hat uns geprägt. Forschungen ergaben, dass negative Verhaltensweisen in Beziehungen mit einer Wahrscheinlichkeit zu 80% an die nächste Generation weitergegeben werden. Es ist wie ein Fluch. In den 10 Geboten steht, dass ein Fluch 3 bis 4 Generationen weitergegeben wird. Aber das Gute ist, Jesus ist gekommen, diese Flüche zu brechen. Er ist gekommen, unsere Wunde zu heilen. 1. Petrus 1 steht, ihr seid erlöst von dem sündigen Wandel nach der Väterweise. Was unsere Vorfahren an Sünden getan haben, uns an uns schuldig wurden. Davon sind wir erlöst, befreit, wenn wir Jesus ranlassen. Wenn wir seine Heilung und seine Erlösung annehmen und ihn ranlassen an unsere Wunde und unser Herz. Dann kann Heilung beginnen. Was passiert noch in diesem Älteren? Und der Dritte, er hat einen kaputten Selbstwert. Er sagt zum Vater, du hast mir noch nie einen Bock gegeben, dass ich meine Freundin fröhlich gewesen wäre. Der Vater sagt, mein Sohn, alles was mein ist, ist dein. Schaut, der Ältere sieht gar nicht, wer er ist und was er hat. Das ist sein Selbstwert, den er von sich selbst, über sich selbst denkt und über sich selbst fühlt, ist angeknackst. Gott sagt, mein Sohn, als Christen sind wir Gottes geliebte Söhne und Töchter. Gott sagt, alles was meines ist dein. Als Christen haben wir Zugang zu allen geistlichen Gütern des Vaters. Wir sind Erben Gottes. Warum begreift der Ältere das nicht? Eigentlich weiß er es ja. Er weiß, dass er sein Sohn ist. Er weiß, dass er Zugang hat zum allen im Bauernhof. Oder in dem Hof des Vaters. Aber warum kann er es nicht annehmen? Warum kann er es nicht fühlen? Warum kann er sich daran freuen? Warum macht es ihn nicht glücklich? Warum? Wegen seiner Wunde. Darum ist auch seine Selbstliebe angekratzt. Er kann sie nicht selbst annehmen. Sie ist demoliert. Er vernachlässigt sich selbst. Fazit. Der Ältere hat zerstörte Beziehungen, das ist eine Katastrophe. Eine zerstörte Beziehung zu sich selbst, vergiftet durch den Schmerz, durch die Wunde, durch Bitterkeit, die er lange unterdrückt. Er ist verkrümmt durch sein falsches Verhaltensmuster, durch den inneren Rückzug. Er unterdrückt seine Bedürfnisse nach guter Beziehung, nach Nähe, nach Geborgenheit. Er hat Probleme, sich selbst anzunehmen, sein Selbstwert ist angekratzt, er kann sich nicht annehmen oder nicht richtiger. Dass Gott ihm schenkt, was er Gott gegeben hat. Deshalb lebt er ein zwar treues, aber freudloses Christsein. Dann ist seine Beziehung zu seinem Bruder gestört. Er sagt zum Vater, dein Bruder, nicht mein Bruder, der verbale Brudermord. Dein Sohn, sagt er, nicht mein Bruder, lehnt ihn nicht mehr als Bruder ab. Verbaler Brudermord. Er ist nicht bereit, auf den Bruder zuzugehen, weder vergeben und nicht mal ins Gespräch ist er bereit. Er macht die Sünde des Bruders größer als er ist. Und die dritte Beziehung, die kaputt ist, die zum Vater. Zu Gott ist zerstört. Er kann die Barmherzigkeit Gottes nicht nachvollziehen. Wie kann Gott noch über so einen Sünder freuen? Sein Herz ist so weit von Gottes Herzen. Und warum das alles? Wegen seiner Wunde, die nicht geheilt ist. Schau dir die Situation des Älteren, es ist eine Katastrophe. Und jetzt kommt noch das Zweite. Der Vater hat dem Jüngeren ja schon längst von Herzen vergeben. Bei Gott ist ja keine Wut mehr da, kein Schmerz mehr über die Sünde des Jüngeren. Eher ein Schmerz, dass er den Sohn vermisst, aber nicht mehr ein Schmerz der Verletzung. Der Vater wartet sehnsüchtig Tag um Tag auf ihn. Er ist in keine Opferrolle geschlüpft, der Ältere. Er hat keinen Wiederholungszwang entwickelt wie der Ältere. Er geht auf den älteren Sohn zu. So ist Gott voller Liebe, voll Barmherzigkeit, voll Mitgefühl. Und genau so, sagt die Bibel, soll es sein, dass wir barmherzig mit anderen Menschen umgehen. Aber warum gelingt uns das nicht? Warum gelingt uns das nicht? Warum sind wir Christen oft wie der ältere Sohn? Gott sagt, wir sollen doch Gott lieben, den Nächsten lieben, uns selbst lieben. Wir tun es äußerlich, wir zwängen uns da etwas rein, aber von Herzen gelingt es uns nicht und wir wundern uns und fragen uns, warum? Dann beten wir dafür, schenken wir Liebe, aber es gibt nicht mehr Liebe. Warum ist das so? Weil wir Verdrängungsmechanismen entwickelt haben, um unsere innere Wunde zu verdecken. Die ersten haben wir schon gesehen, eine Flucht in die Opferrolle. Ja? Immer der andere ist der Schuldige, verhindert, dass der Eigenanteil gesehen wird. Das zweite ist ein falsches Verständnis von geistlichem Wachstum. Der Ältere sagt, so viele Jahre diene ich dir. Oh, bin ich geistlich reif. Bin ich geistlich reif? Ich bin so ein Diener. Ich bin so ein treuer Diener. Ich habe eine geistliche Reife. Ich bin. Ja, er dient Gott treu. Er hält sich an Gottes Gebote. Er ist ein guter, ordentlicher Christ. Das heißt, er hat die richtige Lehre. Er glaubt, was in der Bibel steht. Er hat die richtige Ethik, er tut, was die Bibel sagt, zum Beispiel Gott dienen und so weiter. Aber das sind nur zwei Bereiche von geistlichem Wachstum. Einen hat er sträflich vernachlässigt und darin ist er ein Babychrist geblieben, und das ist die Arbeit an seinem eigenen Herzen, die Heilung seines Herzens. Versteht ihr das? Und das ist ein falsches Verständnis von geistlichem Wachstum. Wir können nicht nur zwei Bereiche wachsen und eine dritte vernachlässigen, da bleibt man insgesamt ein Krüppel. Dann kommt ein dritter Abwehrmechanismus, eine falsche Sicherheit durch frommes Leben. Der Ältere hält sich für einen guten Sohn, einen guten Christen bin ich, sagt er. Warum? Weil seine frommen Taten ihm diese falsche Sicherheit vorgaukeln. Gott will aber sein Herz heilen. Nur seine christlichen guten Taten und sein richtiger Glaube verhindern genau das. Und dann kommt das Vierte dazu. Eine vorschnelle Vergebung nur im Kopf. Der Ältere sagt, nie habe ich ein Gebot übertreten. Also, er kennt doch Gottes Gebote, wenn er das sagt. Als Jude weiß er, was die Gebote Gottes sind, die im Alten Testament stehen. Da steht zum Beispiel auch, dass man gütig und barmherzig mit seinem Nächsten umgehen soll. Also hat der Ältere wohl dem Jüngeren vergeben. Aber nur im Kopf, nicht von Herzen. Die Wunde wurde gedeckelt, die Wunde ist da, die wurde versteckt, vergraben. Und als der Vater dem Jüngeren mit wahrer Barmherzigkeit begegnet, kommt die ganze Wunde zur Oberfläche, kommt die ganze Unvergebenheit hinter die Oberfläche und alles bricht aus dem Älteren raus. Weil seine Vergebung nur ein Liebenbekenntnis ist, bleibt er ein Gefangener seiner Wut, ein Gefangener seines Schmerzens und all den schlimmen Folgen, die das in ihm getrieben hat. Seine oberflächliche Vergebung verhindert die echte Vergebung von Herzen. Und das ist die Tragik in dieser Geschichte. Wisst ihr, ich könnte weinen, wenn ich diesen Eltern anschaue. Der ist ein treuer Christ, weil er einen bibeltreuen Glauben hat, weil er sein Leben nach Gottes Maßstäben lebt, weil er ein treuer Diener Jesu ist. Und dennoch ist unter seiner Oberfläche das Chaos. Und er sieht es nicht, das ist die Tragik, das ist zum Heulen. Und es ist nicht nur die Geschichte, sondern dies, was da abläuft, das läuft zu 100-fach in unseren Gemeinden ab. Das entdecke ich in mir und entdecke ich in vielen treuen Christen. Und wir wundern uns, dass wir jemanden nicht so lieben können wie Jesus. Obwohl wir das sollen, wir strengen uns an, wir beten darum und es klappt nicht. Wir überlegen Strategien, aber die eigentliche Ursache, die eigentlichen Hindernisse sehen wir nicht. Und das ist zum Heulen. Ich will noch einen Schritt weiter gehen. Predigt wäre nichts, wenn ich jetzt nicht sagen könnte, wie ist Vergebung von Herzen möglich. Das will ich jetzt wenigstens kurz aufzeigen, der Kürze dieser Predigt. Der erste Schritt, und das ist das Gott an meine Wunde ranlassen. Und ich bitte Jesus, der Jesus leide, bitte mich zum Weg auf meinem Herzen, zu meinen Wunden und heile mich an diesem Weg. Führe mich damit hin. Hilf mir, dass ich nicht diesen Veränderungs- Verdrängungsmechanismen auf den Leim gehe und all das, die Wunde zudicke, damit mein Herz wirklich heilen kann. Ja, wir müssen uns auf den Weg machen zu unseren Wunden, den Schmerz nicht mehr und den Wut nicht mehr unterdrücken, wenn sie zulassen. Wie der Psalmbeter, der seine Schmerzen fühlt, seine Wunde, seine Wut Gott zuschreit, vor Gott weint. Manche Menschen haben diese Fähigkeiten lange unterdrückt, dass sie es gar nicht mehr schaffen, ihre Wut vor Gott auszubreiten, ihren tränenfreien Lauf zu lassen vor Gott. Das haben sie verlernt. Denkt an das Beispiel am Anfang von der Frau. Sie hatte keinen Zugang zu ihrem Schmerz, zu ihrer Wut. Der Pastor hat ihr geholfen, er musste richtig nachbohren, er musste richtig alles aufputteln, was da drüber war über diesem Schmerz. Und das ist oft unser Problem. Wir sagen, ich habe keine Wunde, ich für mich ist es geklärt, ich habe vergeben. Doch unsere Beziehungen sind schwierig, die Freude will sich nicht einstellen, es gelingt nicht, den anderen zu lieben. Darum bitte ich, lass Jesus endlich an dein Herz ran. Nicht in deinen Verstand, in dein Herz, deine Gefühle, in deinen Wunden. Na, Jesus sagt, aus dem Herzen kommen böse Gedanken wie Mord, Ehebruch, Lügen und so weiter. Bezogen auf die Vergebung heißt es, bevor wir vergeben können, muss unser Herz heilen, weil da die Quelle des Bösen herauskommt. Und das ist ein schmerzhafter Weg. Darum weichen wir dem aus wie ein Arzt, der mit einem Skalpell eine innere Wunde aufschneidet, damit der Eiter rauskommt, damit er den Eiter reinigen kann, die Wunde reinigen kann, damit sie verheilen kann. So muss Gott mit einem Skalpell uns aufschneiden. Und das tut weh. Der Vater geht dem Älteren entgegen und konfrontiert ihn liebevoll, aber doch auch klar und deutlich, aber liebevoll mit seinem Problem. Als zweiter Schritt ist die Anklage erheben gegen den, der sich an mir versündigt hat. Gott tut es ja auch. Er nennt unsere Sünde beim Namen, bevor er sie vergibt. Weil Sünde Sünde ist und Ungerechtigkeit beim Namen genannt werden muss, können wir nicht Dinge einfach deckeln, unter den Teppich kehren. Bei denen, wo die Wunde sehr bewusst ist und die sich immer wieder in dieser Wunde drin wühlen, Da braucht man das nicht, die ersten zwei Schritte nicht, die sind ja schon weiter. Die haben eher das Problem, dass sie sich so arg drin wühlen. Da ist der dritte Schritt umso wichtiger. Der dritte Schritt heißt Verantwortung übernehmen. Was habe ich aus dem erlebten Unrecht gemacht? Wie bin ich damit umgegangen? Und in der Regel sünden wir da auch, ja, haben es gesehen beim älteren Sohn. Welche falschen Gedankenmuster habe ich da entwickelt? Wie der Sohn habe ich auch eine Opferrolle, habe ich einen Wiederholungszwang, ja, habe ich meine Selbstannahme verleugnet, ne? Und all das, was er, auch das, dafür bin ich verantwortlich. Und die Verantwortung zu übernehmen, da ist nicht derjenige verantwortlich, wo man mir schuldig geworden ist. Und das ist der vierte Schritt. Die Heilung der Beziehung zu mir selbst. Unser Herz muss frei werden von den giftigen Gefühlen. Und damit es gelingt, dürfen wir sie nicht mehr unterdrücken, wir dürfen sie nicht ignorieren, sondern müssen sie ausdrücken und rauslassen. Wie ein Psalmbeter zu Gott schreien, da geht schon mal was ab. Oder in einem, schreiben einen Brief schreiben. Vielleicht einen Brief schreiben an den, der mich versündigt hat. Oder einen Brief schreiben, man muss ihn nicht abschicken, aber einen Brief schreiben. Oder einen Klagepsalm schreiben. Ein Seelsorger kann dabei helfen, vielleicht ganz gut, ihm dabei zu helfen. Und darin kann man auch seine Bedürfnisse ausdrücken, die man vielleicht auch gedeckelt hat. Zum Beispiel, ich habe das Recht, dass du meine Eigenständigkeit respektierst, ne, wenn das das Problem war. Hier kann man Grenzen setzen, klare Nein sagen. Verletzungen geschehen ja oft durch Übertretungen der Grenzen. Auch falsche Schuldgefühle zurückweisen. Es ist wichtig, dem zu glauben, was Gott über mich sagt. Wertvoll als Kind, erlöst, Zusagen zu Gottes Gütern. Das gilt es neu zu buchstabieren, anzunehmen, zu glauben. Und ihr seht, das ist Arbeit. Das ist ein Prozess, das ist ein Weg, den wir begehen. Auf diesem Weg heilt unser Herz. Fünfter Schritt. Heilung der Du-Beziehung. Der Vater sagt, dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren, ist wiedergefunden. Der Vater sieht nicht mehr so sehr, wie der Jüngere ihn wehgetan hat. Sondern er sieht nur noch, wie der Jüngere sein eigenes Leben zerstört hat. Er hat sich selbst getötet, er war verirrt. Der Vater kann sich in den Jüngeren hineinversetzen, mitfühlen. Er sieht, wie der Jüngere sich selbst kaputt gemacht hat. Und genauso geschieht Heilung zum anderen dadurch, dass ich mich in dessen Lage versetze, der mich verletzt hat. Das Bild des bösen Täters wird dadurch schwächer. Ich sehe, dass der Täter sich ja auch selbst nichts Gutes getan hat. Der Mann, der seine Frau so verletzend verlassen hat, denkt, er hat sich selbst was Gutes getan. Nein. Nein. Durch das Einfühlen in den Täter verändert sich mein anklagender Blick und es wächst das Mitleid. Ich verstehe die Gründe, ich verstehe die Bedürfnisse, ich verstehe die Begrenzungen des anderen. Und dann wächst die Wunde, die Beziehung zu dem Du. Und der sechste Schritt, Heilung meiner Gottesbeziehung. Der Vater lädt den Eltern ein, zu ihm umzukehren. Er muss genauso umkehren wie der Jüngere. Und das gelingt so beim Jüngeren, indem wir unsere eigene Sünde erkennen, bekennen und Gott um Vergebung bitten und zurück zum Vaterhaus umkehren. Der siebte Schritt. Jetzt kommt die Vergebung aussprechen und vielleicht auch niederschreiben. Erst jetzt, wenn der Weg der Reinigung unseres Herzens und die Klärung unserer Beziehung zu den anderen, zu Gott eingeschlagen haben. Jetzt ist eine Vergebung von Herzen möglich. Da hilft es vielleicht, das auch niederzuschreiben und laut zu lesen, sagen, ich vergebe XY, dass er mich mit dieser Tat, mit dieser Sünde verletzt hat, Punkt, 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 Punkt. Und ein achter Schritt, die Vergebung aufrechterhalten. Auch nach dieser Vergebung werden vielleicht immer wieder alte, verletzte Gefühle auftauchen. Die Wunde ist jetzt zwar verheilt, aber die Narben schmerzen noch. Und es ist wichtig, darauf zu achten, nicht wieder an alte Gedankenmuster zurückzufallen, sondern das neu Erlebte zu leben. Vielleicht auch einen Gedankenstopp zu setzen, sagen, das will ich nicht denken, sondern das neu Eingeübte, das neu Eingelebte zu leben. Und vielleicht den Vergebungsbrief nochmal neu vorlesen, für sich. Ne? Nicht, dass man ihn nochmal vergeben müsste, aber dass man sich das nochmal bewusst macht. Und auf diesen Prozess kehrt Freude ein. Dann wird unser Herz heilen. So geschieht Erneuerung von innen nach außen. So wächst das Reich Gottes, so wird es real. So werden wir fähig, unseren Nächsten zu lieben.